Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf unserem Campus Marke. Und ihr wisst ja, was wir versuchen, ist Marke auf den Punkt zu bringen. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Da geht es nämlich um die Wahrnehmung von Marken, wenn sie nationale Grenzen überschreiten. Grüß dich, Henrik. Du bist wieder in München. Das überschreitet auch nationale Grenzen, zumindest die innerdeutschen Grenzen.
Und die sprachlichen Grenzen natürlich. Hallo Günther, ich grüße dich. Schön, dich wieder zu hören.
Henrik, du bist ja sehr akribisch, wie ich weiß. Und du hast dich auch auf diese Podcast-Ausgabe sehr akribisch vorbereitet, wo wir uns damit beschäftigen. Wie ist eigentlich die Wahrnehmung von Marken, wenn sie nationale Grenzen überschreiten? Und was muss man da alles beachten? Du bist ja viel unterwegs gewesen in letzter Zeit.
Ja, das kann man so sagen. Ich hatte das Glück, ein bisschen unterwegs zu sein. Ich war jetzt Anfang des Jahres auf einer sehr spannenden Messe in den USA, in Las Vegas. Dann hatten wir einen Workshop in Amsterdam, in Holland. Und dann war noch ein bisschen Urlaub drin in Marokko. Also habe drei sehr unterschiedliche Kulturen wieder in kürzester Zeit bereist, bringe natürlich meine eigene Kultur auch mit und ja, habe mich natürlich bestmöglich auf den heutigen Podcast, wo es um interkulturellen Markentransfer geht, vorbereitet. Natürlich alles im Dienste der Marke.
Ja, absolut. Also da gehe ich mal von aus, dass du deine Identität nicht vor der Garderobe abgibst, um dann interkulturell tätig zu sein.
Ja, auf keinen Fall.
Ist ja so deine täglichen Herausforderungen, mit denen du dich umgibst. Und es geht ja von China, Ägypten, Kanada, Russland, all solche Dinge. Also ich bin da immer sehr fasziniert. Aber um zum Thema zu kommen, die meisten Marken müssen ja in der Lage sein, ihren Anspruch, den sie besetzen, in unterschiedlichsten Kulturen und Zielgruppen entsprechend zu vermitteln. Und wo wir uns heute mit beschäftigen, sind einmal, welche Fallstricke eigentlich da lauern. Ein zweites Thema ist, wie kann erreicht werden, dass Markenpersönlichkeiten auch so wahrgenommen werden, also wir sagen dann wieder selbstähnlich, dass in unterschiedlichen Kulturen trotzdem der Kern der Positionierung wahrgenommen wird. Und wir wollen uns ein bisschen mit beschäftigen, welche Erfahrungen es gibt in der praktischen Umsetzung, weil das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Teil, dass es auch dann durchgesetzt werden kann. Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen und gucken, dass wir ein paar Antworten darauf geben. Und wir haben uns in der Vorbereitung, Henrik, auch mal so ein paar Beispiele angeguckt, wo die interkulturelle Problematik voll zugeschlagen hat. Da gibt es zwei besonders schöne. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Du meinst die große Schweizer Marke?
Die große Schweizer Marke Nestle. Ja, auch die, als die, sagen wir mal, mit ihrem Nescafé nach Japan gegangen sind, haben die auch lernen müssen, dass man lange Wege gehen muss, weil in Japan gab es keine Kaffeekultur, also auch nicht das Geschmackserlebnis. Kaffee war durchgesetzt und da sind die einen ganz langen Weg gegangen über Kinderprodukte, bis dann der Kaffeegeschmack irgendwann mal akzeptiert war. So lang muss es nicht sein. Es gibt zwei Beispiele, die sind wirklich göttlich. Eines ist American Airlines, die auf ihren Routen nach Mexiko in der Business Class Ledersitze eingeführt haben. Und die Aussage war Fly in Leather. So, das geht ja im Amerikanischen und Englischen noch ganz gut. Und die Übersetzung war Vuelo en Cuero. Das heißt leider Fly Naked. Also, und besonders, wenn man es mal in Amerika sieht, Electrolux, als sie nach Amerika gegangen sind mit ihren besonders saugstarken Staubsaugern und gesagt haben, nothing sucks like an Electrolux. Also das ist natürlich schon sehr grenzwürdig.
Für amerikanische Ohren eher verstörend, glaube ich. Ne?
Was wir,
haben sie dann ja auch geändert.
Ja, genau. Und was wir aber eigentlich vermitteln wollen, da ist vielleicht auch das Beispiel der Seife Dove ganz interessant. Es kommt immer darauf an, dass man nicht eins zu eins Copy-Paste Dinge überträgt und sagt, wir brauchen es eigentlich nur in die andere Sprache übersetzen, ansonsten lassen wir alles gleich. Die Kampagne von Dove ist eine, die sehr viel ausgezeichnet ist und die wahre Schönheit in den Mittelpunkt stellt. So heißt auch die Kampagne in Deutsch, wahre Schönheit oder Real Beauty, wo keine Modeltypen, sondern ganz normale Frauen gezeigt werden. Und Henrik, wir haben es schon mal darüber unterhalten, es ist einfach so, dass man jetzt nicht einfach die gleichen Models, selbst wenn man verschiedenste Nationen zusammenstellt, zeigen kann, sondern dass man in dem jeweiligen kulturellen Umfeld auf solche Dinge eingehen muss und auch durchaus unterschiedliche Menschen nehmen muss, damit das akzeptiert werden kann.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Dass wenn eine Marke international tätig ist, dass sie dann nicht einmal aus der Zentrale meistens ihren Kampagnenmotto oder ihren Markenauftritt definieren und das dann einfach auf die ganze Welt streuen. Das kann sehr, sehr schief gehen, weil es muss nicht übersetzt werden, sondern international interpretiert werden. Das geht mit der Kultur, das geht mit den Farben, das sind auch zum Teil Mustern, das sind ganz anders kulturell geprägt und verankert. Und da muss man dann sich die Mühe machen, um die Marke interkulturell zu integrieren und nicht einfach nur zu übersetzen. Günther, nach unserem ersten Teil, lass uns doch jetzt mal zu unserem zweiten Teil des heutigen Podcasts kommen. Und zwar haben wir wieder einen Gast geladen hier auf unserem Campus Marke. Sag uns kurz, wen haben wir denn als Gast heute?
Ja, wir begrüßen Ralf Weber. Herzlich willkommen, Ralf.
Ja, hallo.
Vielleicht mal so kurz als Hintergrund. Ralf hat eine Agentur für Markenregie. Er ist dort Inhaber, ist der geschäftsführende Gesellschafter. Das ist ME Brand Communication in Düsseldorf. Ralf als Person ist auch einer der Kompetenzpartner im Institut für Marken und Medien. Wir arbeiten also auch dort sehr eng zusammen. Und er hat sehr viele Erfahrungen im internationalen Business, wie man Marken international führt, entwickelt. Da gibt's persönliche Hintergründe, Ralf. Du bist ja sehr engagiert in der IHK im Außenausschuss. Du bist in der AHK in Chicago, also der American Chamber of Commerce bist du Mitglied. Und du hast in den letzten zwei Jahrzehnten ganz viele Marken international mitentwickelt, betreut, geführt. In den unterschiedlichsten Märkten in Europa, USA, Asien. Und ein ganz persönlicher Hintergrund ist, du warst, wenn ich das so richtig erinnere, Global President of the IPREX Networks und dazu auch noch European President. Also viel interkulturelle Erfahrung und das wollen wir jetzt gerne ein bisschen anzapfen. Ich wollte mal vielleicht gleich einsteigen, was mich so interessiert. Wie entwickelt man denn interkulturell solche Markenstrategien in der Praxis? Da kann man ja viel theoretisch drüber reden, aber wie macht man das in der Praxis?
Interkulturelles Arbeiten, internationales Arbeiten ist ja schon lange nicht mehr eine Domäne von internationalen Großunternehmen, sondern auch vom Mittelstand. Und gerade wenn der Mittelstand, der vielleicht weniger bekannt ist einer allgemeinen Öffentlichkeit, wenn der international sich engagiert, ist ein methodisches Vorgehen wichtig. Die Frage ist, wie nimmt er seine Stärken aus dem Heimatmarkt mit in einen neuen geografischen Markt? Und da ist eben die Methodik ganz wichtig, dass er strukturiert vorgeht, dass er seine Stärken, die er auf dem Heimatmarkt hat, identifiziert, aber auch dann interpretiert für den neuen Markt. Und wir nutzen einerseits das Markengenom für diese Strategien und für dieses methodische Vorgehen. Und wir nutzen aber auch ein internationales Netzwerk von Kompetenzpartnern. Günther, das ist eben angesprochen, das IPREX-Netzwerk, das auf allen Kontinenten vertreten ist, mittelständische, inhabergeführte Agenturen. Und wenn man sich anguckt, wie so eine interkulturelle Vorgehensweise aussieht, dann machen wir zumeist mit den Entscheidern auf dem Heimatmarkt ein Assessment auf dem Heimatmarkt. Wir identifizieren die Stärken, wir definieren die Alleinstellungen, wir heben den Kundennutzen hervor, wir definieren auch den werthaltigen Anspruch. Und auf Basis dieser Erkenntnis, was wir da rausnehmen, gehen wir in den neuen geografischen Markt und nehmen dort die entscheidenden Menschen mit, die die Marke beeinflussen. Das kann der CEO vor Ort sein, das kann der CFO sein. Und wir identifizieren dort die Stärken des Unternehmens. Ist es bekannt? Geht es vielleicht nur mit einem bestimmten Portfolio hin, vielleicht nur mit einem Ausschnitt und so weiter? Und wie wird das wahrgenommen im neuen Markt?
Ralf, was ich da ganz interessant finde, ist, das heißt ja, man definiert die Unternehmen in ihren Herkunftsländern und trägt diese Stärke in neue Märkte. Denn in neuen Märkten ist man ja häufig ein Nobody, wenn man da ankommt. Ne? Da warten ja die anderen Marktteilnehmer drauf oder die Kunden, die potenziellen Kunden.
So ist es. Und im neuen Markt muss ja die Marke angedockt sein an den Heimatmarkt. Dort hat sie ihre Herkunft, ihre Wurzeln. Und sie kann nicht 100% anders sein im neuen Markt und mit dem Heimatmarkt nichts zu tun haben. Das geht nicht.
Ralf, da hast du gerade ein spannendes Stichwort erwähnt zum Thema, es muss ja auch wiedererkennbar sein im neuen Markt. Wie erreicht man denn in der globalisierten Welt oder auch in den Positionierungen, die du international machst, wie erreichst du denn, dass da die Markenpersönlichkeiten immer noch selbstähnlich in den unterschiedlichsten Kulturen wahrgenommen werden können? Was ist da der Schlüssel zum Erfolg für euch?
Ja, einer der Schlüssel ist natürlich, dass wir Experten in den jeweiligen geografischen Märkten haben, die diese Märkte kennen, die sich auskennen, die wissen, wie die Kultur funktioniert, die wissen, wie die Werte sind und die wissen auch, wie die Wahrnehmungspsychologie ist. Nicht in allen geografischen Märkten funktionieren Farben zum Beispiel gleich so wie in unserem europäischen Kontext. Farben haben eine ganz andere Bedeutung in anderen Ländern. Und da helfen eben unsere internationalen Partner, sowas abzutesten. Aber da geht es ja nicht nur um Farben und Ähnliches, sondern es geht auch um Inhalte der Kommunikation, um Inhalte der Wahrnehmung. Und wenn ich mal ein praktisches Beispiel von einem Softwareentwickler anführen darf, der in Deutschland seine Heimat hat, der aber auch sich in Asien, sich in den USA engagiert. Wir haben das dann so gemacht, als wir die markenprägende Kommunikation in Deutschland entwickelt hatten auf Basis der Definition der Markenanspruchspyramide, haben wir diese Kommunikation und ihre Funktion, ihre Mechanik auch in anderen Ländern abtesten lassen. Das heißt, wir haben zuerst mal getestet, das war dem Unternehmen wichtig, wird der Unternehmensname in verschiedenen geografischen Märkten verstanden? Und das haben wir mit unserem Netzwerk abgetestet. Da waren asiatische, da waren nordamerikanische, da waren auch pazifische Partner dabei. Und die haben ein Go gegeben, haben gesagt, ja, dieser Name wird so verstanden. Wir haben auch gleichzeitig abgetestet, was mit diesem Namen assoziiert wird und ob er auch einen technischen Hintergrund hat oder einen Consumer-Hintergrund und Ähnliches hat. Auch da gab es ein grünes Licht. Diese Marke wird als technische Marke, als Software-Marke wahrgenommen. Und das hat dann auch eine Rolle gespielt, als wir den Rollout gemacht haben. Dass die Kommunikation funktioniert. Und auch den Claim haben wir abtesten lassen, denn das Markenversprechen ist im Logo dem Unternehmensnamen vorgeordnet. Und da haben wir auch diese Mechanik abtesten lassen, ob das so verstanden wird, diese Mechanik, und auch ob noch ein Ausrufezeichen, was in diesem Claim drin ist,
also das ist ja auch entsprechend. Ich denke, wir können es ruhig sagen, das ist Unternehmen Softing. Und diese Ing-Form, also es ist dieses Gerundium, ist ein wesentlicher Teil letztendlich auch der markenprägenden Kommunikation geworden. Und da war ganz wichtig, diesen interkulturellen Abgleich zu haben, wenn ich mich da richtig erinnere. Und auch Motive letztendlich zu testen, wie funktionieren die in unterschiedlichen Kulturbereichen. Und wir kamen dann in der Zusammenarbeit auch dazu, bestimmte Motive einfach interkulturell nicht zu schalten, obwohl sie in Europa vielleicht gut funktioniert hätten. Also ich denke mal, Softing ist da ein ganz gutes Beispiel und da kann man gerne auch mal auf die Homepage gehen, wie wir dann in den Shownotes auch nochmal zeigen, dass man da dran aufklicken kann. Ne?
Ja, vor allem in den USA haben wir festgestellt, dass da ein Motiv ist, eine bestimmte Headline, die dem dortigen Kulturcode widerspricht. Und da haben wir es für diesen Markt eben rausgenommen.
Kannst du sagen, Ralf, was das war? Einfach so ein bisschen für die Anschaulichkeit für unsere Hörer. Was habt ihr da verändert?
Das kann ich gerne machen. Also wir haben generell mit diesem Gerundium gespielt, wie Günther gesagt hat. Das heißt, das ist die Verlaufsform. Im Deutschen gibt es das Gerundium nicht, das gibt es nur im Lateinischen. Und im Englischen, da heißt es Gerund. Wir haben mit Motiven gespielt, die heißen so Integrating, Connecting, Progressing. Und nimmt natürlich den Unternehmensnamen Softing mit auf. Und das Motiv, das in USA durchgefallen ist im Test, das war Perfecting. Weil Perfecting dem Kulturcode widerspricht, dass man in Amerika immer wieder Dinge besser machen kann, Grenzen erweitern kann, ausbauen kann. Und dann haben wir es da rausgenommen, weil Perfecting dort Stillstand heißt.
Okay, ja, danke sehr. Ein gutes Beispiel, wie man das dann doch international anpassen muss und nicht, weil es auf dem heimischen Markt funktioniert, geht's überall.
Ja.
Ralf, um mal so kurz zusammenzufassen, was würdest du denn sagen, was sind aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Ratschläge, die du geben kannst, damit Marken interkulturell sich auch erfolgreich durchsetzen können und interkulturell die Markenbotschaft verstanden wird?
Ja, wenn man das versucht, auf drei Ideen zu reduzieren, die natürlich auch auf verschiedenen Studien basieren, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, dann kann man sagen, erstens ist es wichtig, nicht die Herkunft zu verleugnen, sondern sie als Stärke auszuspielen, sie zu nutzen in dem neuen Markt. Denn der hat eine Wahrnehmung von dieser Kultur, wo wir herkommen oder wo Unternehmen herkommen. Zweitens, sich an die Kultur und Werte des neuen geografischen Marktes anzulehnen, anzupassen. Denn dort gibt es verschiedene Business-Traditionen. Dort gibt es auch zwischen den Zeilen lesen, Kulturcodes und so weiter. Und es ist wichtig, dass man diese Zeichen erkennt und für sich entsprechend aufschlüsselt. Und drittens, die Kommunikation im neuen geografischen Markt entlang dieser Herkunft, dieser Werte und dieser Kultur interpretieren, so dass sie selbstähnlich natürlich ist mit der Kommunikation auf dem Heimatmarkt, aber trotzdem sich der neuen Werte im neuen Markt annimmt. Stichwort Perfecting zum Beispiel zu streichen, in diesem Fall bei Softing.
Ja, super. Ja, vielen Dank, Ralf. Das waren nochmal wirklich nochmal drei zusammenpassende Punkte, die Aussagen auf den Punkt gebracht haben, so ganz getreu unserem Motto von Campus Marke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier Gast auf unserem Campus
warst. Ja, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.
Und wir, Günther, machen jetzt wieder zu zweit weiter, indem wir mit unseren nächsten Themen vorangehen. Das war ja schon wirklich sehr spannend, was wir da eben so erfahren haben, so ganz aus der Praxis heraus. Und wenn man jetzt mal von der Praxis auch mal ein bisschen in die Theorie kommt. Ich meine, wir sind Campus Marke, wir haben ja immer so auch den Anspruch, dass wir ein bisschen in den universitären Bereich reinschauen wollen.
Und wir haben ja auch die Beziehung zur Universität und zum Hochschulbereich, zu dem Wissen.
Genau, und von dem Wissen wollen wir doch jetzt mal ganz kurz profitieren, weil ich weiß, dass ihr vom Institut vor einer gewissen Zeit eine Studie mit Markenverantwortlichen durchgeführt habt, wo es ganz konkret darum ging, dieser internationalen Markentransfer, wie Marken international agieren können, dass ihr das ein bisschen erforscht habt. Und kannst du uns mal da so zwei, drei Learnings mitgeben?
Ja, diese Studie, die empirische, diese Befragung, eine intensive Befragung von Markenverantwortlichen, das war so ein bisschen eigentlich die Schmerzen, die da auch sind. Also man lernt hier von den Failures auch. Vielleicht nur vier ganz kurze Punkte dazu. Das war so eine Studie, die hauptsächlich von Europa nach Amerika und umgekehrt ging. Wie in diesen beiden Kulturen, wie funktioniert das? Also was zum Beispiel Europäer lernen müssen, ist, dass Qualität nicht alles ist, gerade so im B2B-Bereich. Ne? Und wir definieren uns ja häufig über Qualität und dann stimmt das alles. Amerikaner auf der Gegenseite müssen lernen, dass Marketing alleine nicht in Europa funktioniert und nicht alleine verkauft. Da muss man schon richtig was zu bieten haben, auch an Qualität. Also da die richtige Balance zu finden, ist ein wichtiger Punkt. Dann ist eine Erkenntnis, dass Europäer verstehen müssen, dass sie klar, eindeutig und auch bildhaft kommunizieren. Nicht die Charts von links oben bis unten rechts alle vollgeschrieben, sondern das darf ruhig auch einen gewissen Entertaining-Aspekt mit haben. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass das kulturelle Mix ein Erfolgsfaktor ist. Also sowohl vor Ort, wer denn das vor Ort durchsetzt, als auch die Leute, die es aus dem Herkunftsland betreiben. Also nur die deutsche Brille alleine hilft nicht, sondern man muss wirklich interkulturell die richtige Zusammensetzung haben. Und ein vierter Punkt, den der Ralf auch schon mit erwähnt hat, das ist, dass Herkunft als Wettbewerbsvorteil zu sehen ist. Man darf das nicht einfach leugnen, sondern man muss das nutzen, was der Vorteil ist, auch in so einer Positionierung, der aus der eigenen Herkunft kommt.
Herr Günther, da hast du mir ein gutes Stichwort genannt, Thema Herkunft, Heritage. Wenn wir jetzt so in unsere Zusammenfassung schauen wollen, was haben wir denn heute gelernt? Da ist das Thema Herkunft ein ganz wichtiges, weil es ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt, authentisch bleiben. Wir sagen immer bei uns, wir gehen ja auch auf Qualität und so weiter. Und da ist das Thema German Engineering Man spielt dort mit dem deutschen Ingenieurskunst ganz doll. Die Apples machen das auch. Die sagen, engineered in California, manufactured in China. Also das Thema Herkunft ist ein ganz wichtiges, egal ob man jetzt von Deutschland aus in die Welt oder von der Welt in Deutschland aus. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Dann aber natürlich als zweiter Punkt der Zusammenfassung die Führung nicht aus der Hand geben. Von der Positionierung der eigenen Marke heraus geht man in die Welt und übersetzt und interpretiert kulturell die Unterschiedlichkeiten, aber auch die Gemeinsamkeiten für die Marke. Und ganz wichtiger Punkt ist auch noch das Thema in der Hand behalten. Das heißt, die interkulturellen Teams spielen eine große Rolle. Das ist auch, was ich tagtäglich erlebe. Wir gestalten internationale Projekte auch immer mit Leuten von der jeweiligen Kultur, weil selbst wenn wir die deutschen Ansichten und auch die aus der Marke heraus haben und das mitbringen, wir brauchen jemanden, der uns das interkulturell übersetzt. Wenn wir in China haben, haben wir chinesische Kollegen, wenn wir in Ägypten sind, haben wir ägyptische Kollegen und so weiter, weil keiner kann die Kultur so authentisch übersetzen wie die Leute selbst.
Und die kulturellen oder interkulturellen Kollegen sind ein gutes Stichwort. Da geht es nämlich immer um uns Menschen sozusagen. Und das ist etwas, was uns in der nächsten Episode beschäftigen wird, weil genau diese Menschen, diese Personen sind ein wesentliches Gesicht von Marken. Da werden Marken drüber wahrgenommen. Dazu laden wir auch wieder einen interessanten Gast ein auf unseren Campus Marke. Und ja, wir freuen uns heute schon, mit so einem Gast mal das zu diskutieren, wie eigentlich die Gesichter der Marke eine Marke auch prägen. Und ja, damit sind wir wieder voll im Human Resources Bereich. Und das ist ja mit einer der wichtigsten Ressourcen, die wir so haben.
Das soll's für heute gewesen sein. Günther, vielen Dank an dieser Stelle. Wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen über eine Bewertung dieser Folge auf iTunes oder auf den anderen Netzwerken wie Stitcher und Podcaster, wo wir überall gelistet sind. Das hilft uns immer, noch bekannter zu werden und noch mehr Markenfreunde mit auf diese Show aufmerksam zu machen. Günther, ich sage Grüße nach Düsseldorf.
Ja, was soll ich denn sagen, außer Grüße nach München. Also,
gut.
Bis dann. Ne? Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.